Liebe Gemeinde, guten Morgen und Friede sei mit euch. Alle, die hier versammelt sind, möchte ganz herzlich auch die begrüßen, die am online diesen Gottesdienst verfolgen. Und ist es nicht ein Wunder vor den Augen, dass wir ja diesen Gottesdienst hier erleben dürfen, aber auch vor den Bildschirmen und nicht nur in Weinsberg, in Eckersulm oder sonst noch irgendwo, sondern weltweit können wir live dabei sein. Es ist mir auch klar, dass das Leben nicht vor dieser Kamera stattfindet, sondern das Gemeindeleben auch mit Geschwistern erfolgen kann und soll. Und ich freue mich, dass man irgendwann mal wieder miteinander essen oder Gemeinschaft pflegen können. Auch wünsche ich mir, dass auch Kinder verstärkt auch in unseren Gottesdiensten da sind. Aber ist das nicht als paradox, diese Mittel heutzutage so erleben? Wer hätte das gedacht, dass wir vor 2 Jahren, vielleicht 1,5 Jahren, dass man noch auf diese Möglichkeiten überhaupt gekommen sind? Aber ich möchte hinter jedem auch Gottes Wille sehen und Gottes Möglichkeiten und Gottes Schöpfung sehen. Also allein Gott stellt Menschen zur Verfügung, stellt Möglichkeiten und gibt Möglichkeiten, dass wir auch in diesen Situationen Gottesdienst feiern können. Es gibt Gedanken, Handlungen, die uns vertraut sind, dass wir sie eben als normal bezeichnen. Läuft plötzlich etwas ganz anders oder es wird es gar gegensätzlich dargestellt, dann bezeichnen wir das mit einem gewissen Recht als unnormal, als paradox. Als Paradoxie. Als Paradoxie bezeichnet das Lexikon etwas, was dem Verstandsmäßigen zuwiderläuft, das dem Geglaubten, dem Gemeinten oder Erwarteten gegensätzlich ist, oft genug sogar unsinnig und unmöglich ist. Eine völlig paradoxe Aussage wäre zum Beispiel eine Aussage, wenn die Sonne aufgeht, wird es dunkel. Im normalen Sprachgebrauch kommt es oft dadurch zum Ausdruck, dass wir sagen, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch unsinnig, das widerspricht jeder Vernunft. Und normalerweise ist die Sache für uns damit auch abgetan. Diese Paradoxie, dieses Paradoxon gibt es in allen Wissenschaften, in der Chemie, Physik, aber es gibt auch in der Psychologie und auch das bekannteste Zitat vom Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist auch ein Paradox. Aber es gibt auch eine Paradoxie, die wir nicht so ohne weiteres abtun können und sollen. Das ist die Paradoxie Gottes. Das ist das Erstaunliche, dass es in den Zusagen, den Handlungen und Erklärungen Gottes Dinge gibt, die wir nach den genannten Kriterien als paradox bezeichnen müssen. Aber im Unterschied zu allen anderen sonstigen Paradoxien ist das bei Gott genannte weder unsinnig noch unmöglich, oft wohl schwer verständlich, weil es einer höheren, eben göttlichen Logik entspricht. Und das größte Paradox der Weltgeschichte ist überhaupt, dass Gott, König, wie wir gesungen haben, auf diese Welt kommt. Gott erniedrigt sich und kommt, gibt seinen Status auf, kommt aus dem Himmelreich, aus dem macht seinen Machtbereich in unser Bereich, runter auf diese Erde, in die Niedrigkeit des Stalles und des Kreuzes. Wir kennen das gerade umgekehrt. Es gibt genug Menschen oder seit Adam, die versucht haben, Gott zu werden. Die Namen wie Herodes oder aus der jüngsten Vergangenheit, Stalin und Putin und wie sie nicht alle heißen. Und der jetzige, der mich so beschäftigt, ist auch dieser Nazarbayev in Kasachstan. Ihr habt alle diese Unruhebilder noch vielleicht gesehen. Es läuft jetzt gerade in dem kasachischen Land, in Kasachstan, Mittelasien, ein großer Aufstand, eine große Unruhe. In dem Land, in der Stadt, wo ich eigentlich 20 Jahre lebte, wo ich zum Glauben kam, eine wunderschöne Stadt, da wird jetzt ja, seit 5 Tagen werden Menschen umgebracht, werden Menschen verschleppt, werden Menschen provoziert, einfach weil dieser, dieser Despot, dieser Nazarbayev, in 30 Jahren versucht hat, alle Ressourcen dieses Landes sich anzueignen und hat sich mit Reichtümern angehäuft und auch seine Familie und sein Volk an den Rand Bettlers praktisch, also gebracht. Also er selber wohnt in prunkvollen Palästen und sein Volk wohnt noch in so Lehmhütten, in Jurten, ohne Wasser und ohne Strom. Und das will auch das Volk jetzt auch ändern. Und ich wünsche diesem kasachischen Volk, dem eigentlich friedlichen Volk, dass es so gelingen kann, weil dieses Volk hat auch sehr vielen Nationen, auch vielen Deutschen Zuflucht gegeben, damals, wo Menschen vertrieben, verschleppt wurden. Ja, paradox. Im Neuen Testament gibt es viele paradoxale Aussagen, auch von Jesus und auch von den Aposteln. Ich möchte einfach ein paar Zitate einfach in Erinnerung rufen, die wir bestimmt auch schon öfters mal gehört haben. Johannes 15,5: Wir sind stark, wenn wir schwach sind, und kraftlos in unserer eigenen Stärke. Lukas 14: Wir werden erniedrigt, wenn wir uns erhöhen, aber er erhöht uns, wenn wir uns erniedrigen. 2. Korinther 6: Wir können alles besitzen und doch nichts haben. Wir können arm sein und doch viele reich machen. Wir finden vollkommene Freiheit als Sklaven Christi, aber Knechtschaft, wenn wir frei sind von seinem Joch. Und das Letzte vielleicht noch in der Apostelgeschichte. Wir erfahren mehr Freude, wenn wir mit anderen teilen, was wir haben, als wenn wir mehr bekommen. Oder mit den Worten des Herrn: Geben ist seliger als nehmen. Der Predigttext, den wir heute für diesen Sonntag haben, ist auch so ein Paradoxon. Im 1. Korinther 1, im Vers 26 bis 31 stehen folgende Wörter. Das ist ein Schreiben von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist von der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe von der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zu Weisheit und zu Gerechtigkeit und zu Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht in Jeremia: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Liebe Gemeinde, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das war das geistliche Leitmotiv des Apostel Paulus. Gott hat es in ihm deutlich gezeigt, dass an ihm nichts zu rühmen war. Gott hatte ihm eine Krankheit in sein Leben hineinverordnet. Wir wissen es nicht, was das für eine Krankheit war. Paulus war ein von Gott gezeichneter. Warum hat es Gott so getan? Gegen alle Vernunft und Logik. Wohl damit, dass Paulus sagen kann: Von mir selber will ich gar nichts rühmen. Wenn etwas zu rühmen an mir ist, dann rühme ich mich meiner Schwachheit. Im ersten Moment mag das unklug und unsinnig erscheinen. Wenn wir aber genau nachdenken und Gottes Möglichkeiten recht bedenken, dann merken wir bald, dass Gott hier eine sehr kluge Entscheidung getroffen hat, wenn sie nach rein menschlichen Maßstäben vielleicht auch paradox erscheinen mag. Paulus wurde trainiert, wurde zubereitet und auf die zukünftigen auch Aufgaben vorbereitet. Bevor wir das näher ausführen, wollen wir noch einmal hören, was der Apostel Paulus dazu sagt. Er hat offensichtlich positive Erfahrungen mit dieser Entscheidung Gottes gemacht. So schreibt er: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und an anderer Stelle führt er ähnlich aus: als er in einer offensichtlich schweren Situation ist, ist er wirklich schwach und am Ende. Aber Gott heilt ihn nicht von seinen Gebrechen, sondern Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und daraufhin erklärt der Apostel, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ja, Gottes Maßstäbe sind anders. Wie gehen wir mit unseren eigenen Schwächen mit um? Schwach werden wir alle einmal, auch wenn wir es nach außen verbergen können. Manches Mal schon habe ich erlebt, und ich erlebe es auch jeden Tag, dass gestandene Männer und starke Frauen in Situationen kommen, in denen sie nur noch weinen können. Eigentlich reden wir ja nicht gerne über unsere eigenen Schwächen und Schwachheiten, viel eher über die Schwachheiten anderer Menschen. Wir selber wollen doch stark sein, und wir wissen, dass in der Welt nur die Stärke gilt und die Stärke angebeten wird. So gibt manches oder manche viel Zeit an Geld, Kraft und Zeit aus, um gesund, reich, angesehen, erfolgreich und jung zu bleiben und zu sein. So kann es auch bei uns sein, dass wir zu der Ansicht kommen, ja, Gott kann mich ja nur gebrauchen, wenn ich stark bin, gesund, talentiert, wenn ich Gaben des Verstandes, des Geistes habe, wenn ich geistlich stark bin, wenn ich möglichst ohne Sünde bin. Aber so ist es nicht, sondern gerade umgekehrt. Gott will nicht mit starken und geistlichen Überfliegern die Welt missionieren, sondern mit den Schwachen. Das ist sein Maßstab. Die Krippe und das Kreuz sind sein Maßstab. Dort, als Jesus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott auf alle Stärke, auf alle Machtentfaltung verzichtet. Dort wurde er ohnmächtig, sogar so ohnmächtig, dass sich Menschen über diesen Gott ärgern und ihn lächerlich fanden und ihn verspotten. Er erlaubte sogar einem römischen Soldaten, ja, die Nägel in seine Finger und Füße einzuschlagen. Aber das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz, das ist und bleibt Gottes Maßstab. Und weil es dieses Kreuz gibt, deshalb können auch wir unserer Schwachheit und unserer Sünde stehen. Und hier klingt es schon etwas an, wo Gottes weisen Plan, wie er seine Mitarbeiter beruft. Wollen wir versuchen, das näher mal auszuführen. Zunächst fällt uns auf, dass Gott offensichtlich keinen Wert legt auf die Starken. Warum? Nun, die sogenannten Starken sind stark nach menschlicher und weltlicher Weise. Und damit sind sie nicht geeignet im Kampf zur Vorbereitung, Verbreitung des Evangeliums von Jesus. Denn da geht es ja, wie wir gehört haben, um den Kampf mit Mächtigen und Gewaltigen und mit Geistern, die in der Luft herrschen. Aber gerade da werden wir wieder mit Recht sagen, können ja die Schwachen erst recht nicht bestehen. Das stimmt aber hier, müssen wir genau sehen, was die Bibel sagt. Sie sagt nicht, dass die Schwachen, so wie sie sind, in den Kampf ziehen sollen. Nein, darum sagt Paulus auch, dass in der Schwachheit die Kraft Christi hineinwirkt. Das heißt, Schwache kann Gott gebrauchen, um sie in seinem Sinne stark zu machen. Er rüstet sie mit der Kraft des Heiligen Geistes auf. Und in dieser Kraft sind sie in der Lage, alles für Gott zu tun. Ich habe einige Beispiele so gesehen und gehört von Menschen, die in besonderen Situationen wegen des Glaubens ins Gefängnis gekommen sind, die auch Nachteile erlebt haben. Aber sie haben alle gesagt, sie wurden von Gott nicht überrascht. Gott hat sie zugerüstet, Gott hat sie ausgestattet. Und in den Situationen, wo sie waren, hat Gott sie gestärkt und ihnen die Kraft gegeben. Wir erinnern uns an die ersten Jünger, an die Kompanie, die um Jesus war. Sie waren ja alle ängstlich und voller Sorgen nach der Auferstehung Jesu. Hinter verschlossenen Türen haben sich in Jerusalem verborgen, aus Furcht vor den Schriftgelehrten und der Regierung, in der Angst, dass es ihnen genauso ergehen könnte wie ihrem Herrn, der auf Golgatha gekreuzigt worden war. Eine wahrlich schwache Mannschaft, eine schwache Truppe. Genau so wird es uns aber im Johannesevangelium berichtet. Da heißt es, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und was geschieht danach? Nach der Himmelfahrt Jesu? Er machte sein Versprechen wahr und sandte den Heiligen Geist zu seinen Jüngern, die Kraft aus der Höhe. Und plötzlich öffneten sich die Türen und furchtlos verkündigen die Jünger vor 1000 Menschen ihren Glauben an Jesus und beginnen mit der Evangelisation des Erdreichs. Aus der schwachen Mannschaft wurde eine Elitetruppe, die im wahrsten Sinne des Wortes weder Tod noch Teufel fürchtete. Hier wird das Wort lebendig und wahr. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe den Eindruck, dass dieses Prinzip Gottes viel zu wenig geglaubt und angewandt wird. Denn es hat eine ungeheure Konsequenz. Denn wenn Gott grundsätzlich das Schwache stark macht, dann ist es erstens keine Schwachheit, keine Schande, schwach zu sein, sondern eine Chance. Und zweitens, dann gibt es unter uns und den christlichen Mitarbeitern auch gar keine Schwachen mehr. Es ist doch seltsam, dass die Schwachheit eben einen so hohen Stellenwert bei Gott hat. Das spiegelt sich auch in der Gemeinde in Korinth wider. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sagt Paulus. Ja, einzelne gebildete Angehörige der Oberschicht gab es schon in der korinthischen Gemeinde. Aber sie waren in der Minderheit. Und dort in der Gemeinde kamen sie mit Menschen zusammen, die ganz einfache Leute waren, Sklaven, Ungebildete, Arme und Schwache. Es ist klar, dass diese Unterschiede auch in Schwierigkeiten zu Schwierigkeiten geführt haben. Aber die christliche Gemeinde in ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung hat doch eins nach außen deutlich gemacht. Es geht in ihr anders zu als in der Welt. Es geht in ihr nicht um Macht, um Stärke, um Prestigedenken. Wie gehen wir mit unseren Schwächen? Wie gehen wir mit unseren Schwachen in den Gemeinden um? Ja, also in der korinthischen Gemeinde, die sozial schwachen Menschen, die Christen wurden, erlebten bei ihren Zusammenkünften in der Gemeinde etwas ganz Neues. Hier wurden sie nicht nach ihrer Vergangenheit beurteilt, nicht nach ihrem Aussehen und Ergehen. Hier waren sie jemand. Hier konnten sie sich ganz einbringen. Sie konnten zeigen, dass sie ehrlich, treu und zuverlässig waren, sich gegenseitig unterstützten. Durch den Glauben, durch die Begegnung mit Jesus war etwas aus ihnen geworden. Aber nicht aus ihrer eigenen Kraft. Gott hatte das aus ihnen gemacht. An ihnen, den verachteten Menschen, hat Gott den Kern seiner Liebe demonstriert. Gerade die Geringen, die Kleinen, die Verachteten, die Schwachen hat er erwählt. Sie haben in besonderer Weise gespürt, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Was können wir nun aus allem lernen? Wir sollten in eine ganz neue und tiefe Dankbarkeit kommen dafür und darüber, dass Gott sich nicht gescheut hat, wirklich Unmögliches, Paradoxes auf sich zu nehmen, damit uns Hilfe und ewiges Leben zuteil wird. Paulus betont ausdrücklich, Jesus ist unsere Weisheit. Nur wer Christus folgt, schlägt den richtigen Weg ein. Und wer auf ihn hört, hört die Wahrheit und kennt das Leben. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das bedeutet bei Paulus das rechte Verhältnis zu Gott. Und Jesus ist unsere Heilung. Wenn wir in Christus wandeln, können wir unbefleckt vor der Welt bleiben und bestehen. Jesus Christus ist unsere Erlösung. Nur er kann die Menschen von den vergangenen Sünden, von gegenwärtigen Hilflosigkeit und künftigen Ängsten freimachen. Er befreit uns aus der Sklaverei unseres Ichs und der Sünde. Vielleicht werden wir empfinden, dass wir ganz normale Christen sind, die sich oft auch schwach und unfähig fühlen. Das ist keine Schande. Und wir sind selbst dann, wie wir im Beispiel der ersten Christen gesehen haben, in guter Gesellschaft. Auch wenn ich unsere Gemeinden so anschaue, es gibt keine Nobelpreisträger, es gibt keine Sportskanonen, es gibt keine Men-Überflieger, es gibt keine Menschen, die besonders hervorstechen. Ich gehöre auch dazu. Eins, was uns vereint, ist die Liebe Gottes. Und der Herr hat uns auch gezeigt, wie Gott ist, wie Gott lieb ist. Und das beste Beispiel für mich ist auch, als der Jesus die Füße seinen Jüngern wäscht. Er erniedrigt sich auch als Meister und wäscht die Füße seinen Jüngern. Und das ist die Größe, die ich so auch von ihm gelernt habe. Wenn wir aber wissen, dass der Herr uns gebrauchen will, sollten wir daran denken und für uns in Anspruch nehmen, dass der Herr Jesus gerade die Schwachen beruft, weil gerade diese die Demut haben, ihren Mangel zuzugeben und sich mit der Kraft des Geistes erfüllen zu lassen. Gott ist mächtig in den Schwachen. Ich selbst habe in meinem Leben und Dienst immer wieder erlebt, dass ich mit ungewöhnlicher Kraft durch den Geist Gottes ausgestattet wurde. Ich hatte oft nicht den Mut gehabt, Aufgaben zu übernehmen, weil ich menschlich gesehen das nicht ausführen konnte. Aber ein freundliches "Lass dich senden" half mir, die Aufgabe zu erledigen. Als Gott den Propheten Jesaja beruft, hatte dieser genau diese Einwände, dass er nicht fähig und würdig sei, dieses Amt auszuführen. Dann aber erfährt er, wie Gott selbst ihn durch einen Engel stärkt. Und dann kann er auf die Frage des Herrn, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein, freudig antworten: Hier bin ich, sende mich. Wenn dir das alles ungewöhnlich, vielleicht sogar paradox vorkommt, dann verzage nicht. Denn wir haben gerade ausführlich erfahren, dass bei Gott das Paradoxe eben nicht unmöglich ist, sondern gerade so eine Methode ist, Mitarbeiter für die Arbeit im Weinberge Gottes zu berufen. So möchte ich zum Schluss dieser Ausführung uns allen wünschen, dass wir in Zukunft dankbarer sind für dieses Wirken Gottes und die Bereitschaft aufbringen, sich von unserem Herrn Jesus gebrauchen zu lassen und dann wie Jesaja freudig ausrufen und sagen: Herr, hier bin ich, sende mich. Amen.